Ich fände es auch wichtig, dass sowas wie jüdische Diversität sichtbarer wird. Einfach, dass nicht jüdische Menschen über die Köpfe von jüdischen Menschen hinweg entscheiden, was jüdisch ist und was nicht. Und das auch nicht irgendwie im Gegensatz zueinander steht, dass man irgendwie eine jüdische Identität hat, eine postmigrantische und so weiter, sondern einfach alles zusammengedacht wird.
Das sehe ich auch so als Aufgabe für jüdische Menschen und jüdische Communities, dass das gleichwertig anerkannt wird und dass es auch eine innerjüdische Auseinandersetzung mit Colorism oder Rassismus gibt.
Herzlich willkommen zu der Podcast-Reihe 2021 JLID. Die Abkürzung steht für jüdisches Leben in Deutschland. Genauer genommen geht es um 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. In den kommenden Monaten wird dieses Jubiläum auf unterschiedliche Weise begangen werden. Dazu gehört auch diese Podcast-Reihe, in der ich, Mona Funk, die Moderatorin Shelley Kupferberg und der Journalist Miron Tenberg mit außergewöhnlichen, interessanten und spannenden jüdischen, aber auch nicht-jüdischen Gästen sprechen werden. Wie stellt sich die Lebenswirklichkeit von Juden und Jüdinnen in Deutschland dar? Und was macht sie aus? Darüber werden meine Gäste hoffentlich unterschiedliche Auskunft geben. Denn wie ein jüdisches Sprichwort bereits sagt, gibt es bei einem Gespräch zwischen zwei Juden mindestens drei Meinungen. Was es nicht geben wird, ist die Wahrheit über jüdisches Leben, sondern ein pluralistisches und buntes Meinungsbild. Heute spreche ich mit den Macherinnen von Jüdisch und Intersektional, Ina Holev und Miriam Josef. Ina wurde 1994 in der Ukraine geboren und ist freie Journalistin, Autorin und Bildungsvermittlerin. Miriam ist 1987 in Lüdenscheid geboren und promoviert und forscht zum Thema Menschenrecht und intersektionale Gerechtigkeit. Beide haben gemeinsam Jüdisch und Intersektional, eine Initiative für kritische Bildungsarbeit, konzipiert und gegründet. Mit Workshops, Vorträgen und Beratungsangeboten sollen Juden und Jüdinnen in feministischen Kontexten Sichtbarkeit erlangen und antisemitismuskritische Bildungsarbeit geleistet werden. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit euch beiden sprechen darf. Hallo Ina, hallo Miriam.
Hallo Mirna, danke für die Einladung.
Ja, hallo, vielen Dank.
Sehr gerne. Also, eure Initiative für kritische Bildungsarbeit nennt sich Jüdisch und Intersektional. Was genau bedeutet das denn eigentlich für euch?
Also ich glaube, um jüdisch zu definieren, da müssten wir nochmal einen ganz anderen Podcast aufziehen. Und das ist, wie du auch gesagt hast, gar nicht so leicht zu definieren, was jüdisch ist. Aber ich glaube, wir können erstmal so damit anfangen, warum wir unsere Initiative überhaupt intersektional genannt haben oder warum wir spezifisch aus der jüdischen Perspektive in intersektionalen Kontexten arbeiten. Mhm. Also nämlich Intersektionalität, uns ist aufgefallen, dass in vielen queer-feministischen intersektionalen Kontexten, dass da jüdische Perspektiven irgendwie total außen vor bleiben, unsichtbar bleiben, beziehungsweise sogar eigentlich in so einem Bereich, wo man sich denken würde, es herrscht irgendwie so eine kritische Auseinandersetzung mit verschiedenen Diskriminierungserfahrungen, eigentlich fast sogar Antisemitismus auftaucht und auch nicht so wirklich hinterfragt wird, wie das eigentlich auch so in der Mehrheitsgesellschaft funktioniert.
Genau, und wir haben uns dann gedacht, also Ina und ich beide schon viel früher akademisch, aber auch aktivistisch in queerfeministischen Gruppen, Aktivitäten, Vereinen und so weiter aktiv waren. Jüdische Stimmen dort aber kaum Sichtbarkeit hatten, kaum Gehör fanden. Und trotzdem das Konzept der Intersektionalität uns sehr sinnvoll erschien. Also einmal, um diese Multidimensionalität von Machtverhältnissen zu verstehen und auch sichtbar zu machen.
Gab es irgendein Auslöser, irgendetwas, wo ihr so ein Erlebnis oder so, wo ihr euch zusammengesetzt habt und dann gesagt habt, also eigentlich geht es so nicht weiter. Es braucht genau das, um eben diese Probleme in queerfeministischen oder eben intersektionalen Kreisen und so auch wirklich zu benennen?
Nee, alles gut.
Einen direkten Auslöser gab es vielleicht nicht, aber wir hatten uns eben 2019 kennengelernt und gemerkt, dass wir beide so kontinuierlich irgendwie vor den gleichen Problemen stehen, so die gleichen Herausforderungen haben. Das hat jetzt irgendwie schon ganz früh damit angefangen. Also ich habe zumindest, bei mir war das so, ich ganz früh so mit Feminismus kam ich irgendwie so durchs Internet in Berührung und habe immer so gemerkt, so alles voll gut, ich supporte das total, aber ich finde mich da irgendwie als Jüdin gar nicht wieder. Und merke, mir fehlt da irgendwie auch so die Verbindung zu meiner jüdischen Identität.
Voll. Und ich glaube auch so ein gemeinsamer und auch von Anfang an gemeinsamer Faktor war wirklich, dass wir sehr, ja, Frustration eigentlich. Frustration darüber, dass Jüdinnen, Juden kaum Sichtbarkeit hatten und dass unsere Perspektiven auch nicht mitgedacht worden sind in allen möglichen Situationen. Einfach, das ist einfach ein strukturelles Problem.
Was mich nochmal interessieren würde, ist, wie eure Erfahrung dann in diesen Räumen und in diesen Gruppen und in diesen Kreisen war, wenn ihr diese Problematik angesprochen habt. Das habt ihr doch bestimmt dann wahrscheinlich immer mal wieder. Was gab es da für Feedback?
Ich glaube, ein Problem war, dass von vornherein so Sachen erstmal nicht mitbedacht wurden. Und wenn ich das mal angesprochen habe, so war das dann so manchmal, wurde dann auch darauf reagiert. Das war dann eigentlich ganz cool, aber trotzdem war es irgendwie frustrierend, weil ich dann oft auch die einzige Jüdin war und dann wirklich so komplett irgendwie für alles, was mit jüdisch sein, mit Antisemitismus irgendwie zu tun hatte und das dann irgendwie daran arbeiten musste. Oder sozusagen, das wurde irgendwie abgetan, so ein bisschen, klar, wir bedenken das irgendwie mit, aber so eine richtig kritische Auseinandersetzung habe ich da nicht damit wirklich gesehen.
Das geht mir ähnlich, ja.
Ach, sorry.
Nee, sag ruhig.
Ja. Welche Ziele habt ihr mit der Initiative? Was würdet ihr gerne erreichen?
Eigentlich so unterschiedliche Dinge. Vor allem Jüdinnen und Juden in aktivistischen Kontexten Sichtbarkeit verleihen. Gleichzeitig auch antisemitismuskritische Bildungsarbeit leisten, die in heutigen Kontexten verortet ist, also auch über Erinnerungsarbeit hinausgeht. Mhm. Dann auch ja eine Auseinandersetzung mit Themen wie Diversität im Judentum ist auch relevant für unsere Arbeit, Themen wie Aschkenormativität. Mhm. Ganz viele verschiedene Bereiche eigentlich, die wir so als Ziele sehen. Mhm.
Lasst uns doch kurz mal über euch einfach als Person und als Menschen sprechen. Ina, du bist ja in der Ukraine geboren. Seid ihr dann sozusagen auch als so diese klassischen Kontingentgeflüchteten nach Deutschland gekommen? Oder wann seid ihr nach Deutschland gekommen? Wie ist da deine Biografie?
Ja, genau. Also meine Familie ist 1995 nach Deutschland gekommen. Ich meine, ich wurde 94 geboren, also kann ich mich jetzt nicht wirklich an die Ukraine oder an diese Migration selbst erinnern, auch wenn ich das so aus Erzählungen kenne. Aber generell ist es halt diese typische Geschichte von sogenannten Kontingentgeflüchteten, die in den 90ern nach Deutschland gekommen sind. Ja, also so eine Biografie, die, glaube ich, auch viele jüdische Menschen in Deutschland teilen.
Miriam, du bist ja in Lüdenscheid geboren. Lüdenscheid ist so, ich weiß nicht mal, wo das ist. Ist das im Norden Deutschlands? Sind es aber auch meine schlechten Erdkundekenntnisse. Aber es ist sozusagen ja erstmal so ein, eine Kleinstadt so in Deutschland, so irgendwie ja auch ungewöhnlich. Und das ist denn, finde ich jetzt schon spannend, so zu wissen, wie sozusagen dein Bezug zum Judentum ist oder aus was von der Familienkonstellation oder so du stammst.
Genau, also Lüdenscheid ist in Nordrhein-Westfalen im Sauerland. Ich bin dort geboren, aber ich habe dort nie gelebt. Also ich weiß auch nicht, wahrscheinlich nicht viel mehr über Lüdenscheid als du oder ihr beide auch, Mirna. Okay.
Bist du aufgewachsen?
Wir sind sehr oft umgezogen. Ich bin im Sauerland in der Nähe von Lüdenscheid tatsächlich eine Zeit lang aufgewachsen, danach im Münsterland und vor allem im Emsland in Niedersachsen. Bin ich dann zum Gymnasium gegangen. Ja, also ich bin in Deutschland geboren, aber der Großteil meiner Familie stammt ursprünglich aus Irak und Jemen. Und die sind als jüdische Geflüchtete in den 50er Jahren nach Israel gekommen, wo auch heute der Großteil meiner Familie lebt. Ja, das ist so mein Bezug zum Judentum. Mhm. Ich identifiziere mich als Mizrahi und das ist auch so ein wichtiger Teil meiner jüdischen Identität. Mhm.
Wann warst du das letzte Mal in Tel Aviv, Miriam?
Das war ja vor Corona. Ich habe wann war das denn? Vorletztes Jahr, Ende vorletzten Jahres Taglit gemacht.
Ah ja.
Mhm. Ja, und danach nach dieser Taglit-Reise bin ich dann noch 2 Monate länger in Israel geblieben und war ich dann auch in Tel Aviv, ja.
Und du, Ine?
Bei mir war es auch 2019, weil ich auch eben irgendwie, haben alle mal gesagt, ja, mach diese Taglit-Reise. Ich war immer so ein bisschen skeptisch, soll ich das machen oder nicht? Hab wirklich so die schlimmsten Horrorgeschichten gehört, aber im Endeffekt, ich glaube, ich hatte einfach Glück gehabt, dass es bei mir eine relativ entspannte Reise war, so, und ja, habe dann auch irgendwie Tel Aviv dann drangehängt und unter anderem auch mit Miriam haben wir dann irgendwie so in Tel Aviv verbracht, habe auch so FreundInnen meiner Familie besucht, das war dann ganz schön.
Wollt ihr kurz den Zuhörern, die Taglit nicht kennen, mal erzählen, was das ist?
Taglit ist vielleicht so international unter Birthright-Trips bekannt. Taglit ist so die Möglichkeit für junge jüdische Menschen aus der Diaspora, mindestens einmal im Leben eine Israel-Reise zu machen für... Ich weiß gar nicht, wie lange waren wir da, Ina? 10 Tage?
Ja, genau.
10 Tage ungefähr? Ja. Und die Reise wird auch finanziert, also der Flug. Und man reist zusammen mit einer jüdischen Gruppe. Das ist vielleicht auch für viele jüdische Menschen so ein empowernder Faktor, also einmal nur mit jüdischen Menschen zusammen so eine Reise zu machen und Israel kennenzulernen.
Und also ich glaube, es ist halt in den USA viel bekannter und ist wirklich, also ich, deswegen meinte ich auch so, ja, ich hatte irgendwie so gedacht, so, ich habe Horror-Stories gehört, weil es da wirklich eher, glaube ich, jüngere Leute machen. Und da ist es ist halt wirklich so, Leute gehen aus der Schule raus, machen so Party, gleichzeitig ist dann volle
Ladung. Das ist der jüdische Spring Break, ist das
genau.
Doch eigentlich.
Ja.
Wo alle einmal einen israelischen Soldaten abschleppen wollen und so.
Ich glaube, unsere Erfahrung war da irgendwie, also bei mir war es wirklich sehr entspannt. Und es war dann irgendwie auch eine gute Möglichkeit, danach noch Zeit in Tel Aviv zu verbringen und so ein bisschen Sachen anzugucken, die vielleicht mich dann interessieren.
Mit ja, voll gut.
Irgendwie Familie, Freundinnen, Zeit zu
Ich habe das nie gemacht. Ich habe das nie gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es das so. Das geht auch, glaube ich, nur bis 28, glaube ich, ne? Also ich glaube.
Bis 34, glaube ich.
Aber bis 34, ehrlich?
Krass. Und deswegen mehr verlängert. Ja, deswegen konnte ich das dann auch noch mit 32 machen.
Ah, wow, krass. Und das hätte ich mal eigentlich mal echt mal mitnehmen können irgendwie. Naja, egal. Cool, also wie genau oder was für ein Judentum habt ihr dann innerhalb in euren Familien gelebt? Also es gibt ja so ganz viel unterschiedliche Versionen davon und mich würde jetzt einfach interessieren, wie das bei euch so aussah, so gar nicht oder so ganz doll oder so irgendwie was dazwischen?
Ich glaube, bei mir wird es vielleicht so was dazwischen ganz gut treffen. Also so zu Hause, ich meine, meine Familie ist jetzt nicht, es ist, glaube ich, auch sowas, was einige sowjetische, post-sowjetische Juden und Juden teilen, weil eben auch so durch Assimilierung in der Sowjetunion so Religion überhaupt nicht so ein Ding war, aber trotzdem gab es irgendwie immer so einen Bezug aufs Judentum, eher aus, so als, ich weiß nicht, so eine Kultur oder einfach Familiengeschichte, so einen bestimmten Humor, der so Witze, die erzählt wurden. Und zum Beispiel, als meine Familie nach Deutschland gegangen ist, waren sie gerade am Anfang, meine Großeltern sind es immer noch, so relativ, jetzt nicht aktiv in der Gemeinde, aber sind dann da auch hingegangen und Das heißt, so bei uns zu Hause war es vielleicht jetzt nicht so, wir haben jetzt nicht immer alle Feste gefeiert oder uns wirklich so mit Judentum als Religion auseinandergesetzt, mhm. aber ab und zu war ich dann irgendwie mal in der Gemeinde oder hab dann mal das eine oder andere Fest mitgefeiert. Ja,
mhm. ja bei mir ist das
warst so. Achso, oh, Entschuldigung. Ach so, sorry. Ich wollte nur eine Frage. Warst du im so jüdischen Kindergarten und jüdischer Grundschule, Ina? Oder so, also bist du ganz normal auf eine ganz normale Schule gegangen?
Ich war ganz so, was heißt, also normal, ich war halt auf einer nicht-jüdischen Schule, mhm. nicht-jüdischer Kindergarten, aber ich hatte immer, bis ich 16 war, Religionsunterricht in der jüdischen Gemeinde. Das heißt, da habe ich noch was mitgenommen. Das ist aber auch eben der Vorteil, wenn man jetzt auch, wenn es jetzt vielleicht nicht Berlin ist, aber so in einer Großstadt oder im Ruhrgebiet, da gab es dann verschiedene Angebote und die konnte mhm. ich dann noch mitnehmen. Das war eigentlich. Also damals fand ich es, glaube ich, super ätzend, da hinzugehen, aber mittlerweile denke ich mir so, okay, ich bin irgendwie doch ganz froh, dass ich da noch was mitgenommen habe und so ein bisschen was gelernt habe.
Cool. Und du, Miriam?
Bei mir war das ein bisschen anders. Ich glaube, es lag auch sehr stark daran, dass ich in einer, ja, nicht im Ruhrgebiet, sondern vor allem in einer sehr kleinen, sehr weißen Kleinstadt aufgewachsen bin. Also es gab nicht mal einen Bahnhof in dieser Stadt. Und also mhm. haben wir auch sehr säkulär gelebt. Auf dem Land halt, diese Kleinstadt aufgewachsen. Und da gab es wirklich keine jüdischen Anschlusspunkte, also keine jüdischen Schulen, keine Gemeinde, keine anderen jüdischen Kinder. Eigentlich mhm. auch fast keine anderen Kinder of Color generell. Ja. Deswegen war die Verbindung zum Judentum für mich für längere Zeit eher so, ja, das mit Familiengeschichte zu tun hat, etwas Abstraktes und eher so verbunden mit so Aufenthalten in Israel. Also ich habe meinen ersten Geburtstag in Israel gefeiert und seitdem auch immer wieder dort meine Familie besucht.
Mhm. Wie würdet ihr heute euer Judentum definieren?
Ich finde es, also ich muss jetzt echt vor lange überlegen, weil das auf jeden Fall gar nicht so eine leicht beantwortbare Frage ist, weil das irgendwie sowas ist, was ich, glaube ich, immer so für mich verhandle. Ich hatte auch bis vor kurzem, klar, ich habe mich irgendwie immer als Jüdin oder jüdisch definiert, aber mir hat halt so total der Anschlusspunkt an so eine jüdische Community, ich sage jetzt bewusst Community, nicht irgendwie Gemeinde, gefehlt, einfach weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, ich habe das mit sowas, das hatte ich ja erzählt, so mit irgendwie noch Religionsunterricht verbunden und dass das irgendwie so gar nicht bei mir reinpasst, obwohl ich mich dann schon irgendwie immer, ich weiß nicht, ich studiere auch Medienwissenschaft, habe mich dann immer so für Filme mit einem jüdischen Thema oder Bücher mit jüdischen Themen, ich habe mich schon dafür interessiert. Und das tue ich immer noch, was, glaube ich, auch so ein Teil meiner jüdischen Identität ist, dass ich mich irgendwie so damit auseinandersetze. Und ich glaube, das prägt auch so ein bisschen meine Wahrnehmung, wie ich mich, weiß nicht, mich in Deutschland zurechtfinde, was vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, dafür irgendwie Medienkulturanalyse zu machen, so diese Position, jüdisch in Deutschland zu sein. Ich glaube, das trainiert einen schon von Anfang an ganz gut irgendwie Sachen kritisch wahrzunehmen und so ein bisschen so Widersprüche zu erkennen. Mhm. Für mich, Judentum, es sind wirklich so kleinere Dinge. Also jetzt vor Corona habe ich das jetzt so gemacht, dass ich zum Beispiel mit Miriam, aber auch mit anderen FreundInnen, dass wir uns irgendwie auch an den Feiertagen zusammen was kochen oder eben die Feiertage feiern. Das können so ganz kleine Sachen sein, wie dass ich irgendwie Schmuck trage mit irgendwie Nahamsa oder ich weiß nicht, irgendwelche so Postkarten, die ich aus Israel mitgebracht habe, bei mir aufgehängt habe, irgendwie so ein Kochrezept aus einem jüdischen Kochbuch mache. Also wirklich sowas, was nicht irgendwie so eine feste Identität ist und für mich persönlich jetzt auch nicht primär über Religion definiert ist, sondern eher über so ganz viele kleine verschiedene Akte, die ich im Alltag mit einbringe.
Voll gut. Und bei dir, Miriam?
Also ich finde diese Frage auch sehr schwierig zu beantworten, Mir geht es da ähnlich wie Ina. Also das ist so ein Auseinandersetzungsprozess mit meiner jüdischen Identität, mit Betonung auf Prozess. Also es ist wirklich so ein Work in Progress. Allgemein sehe ich mich und meine Werte persönlich eher im Reformjudentum. Mhm. Und genauso wie Ina das auch vorhin gesagt hat, für mich ist Jüdischsein auch keine Religion oder mehr als eine Religion, eher so eine ethnoreligiöse, diverse Gemeinschaft und hat auch viel mit, für mich persönlich viel mit Kultur, Philosophie und Geschichte oder auch Aktivismus zu tun. Und ja, allgemein mein Jüdischsein, denke ich, kann ich auch nicht von anderen Identitätsdimensionen so trennen. Also meine Identität als Person of Color, als migrantisierte Person, als Person, die nicht weiß gelesen wird, ist für mich da auch nicht trennbar von meiner jüdischen Identität und ja, andersrum auch nicht.
Ja, das ist ja auch sowas, was wir so ein bisschen mit der Initiative auch so mit der Initiative ausdrücken wollen, dass eben unsere jüdische Identität nicht losgelöst ist von unseren anderen Identitäten. Bei mir ist jetzt halt eben, also ich bin halt aschkenasisch Jüdin, aber es ist natürlich trotzdem dadurch, dass meine Familie aus der ehemaligen Sowjetunion kommt, eine postmigrantische Identität und ich kann jetzt bei vielen Sachen gar nicht sagen, nehme ich das jetzt so als Jüdin wahr, nehme ich das irgendwie als keine Ahnung, Post, Migrantin, wie man es auch mal nennen will, war als Frau und so weiter und so fort. Und ich finde das eben, ja, deswegen heißt es eben auch intersektional, weil das nicht so klar voneinander zu trennen ist und irgendwie ja auch alles immer so verhandelbar ist und immer im Kontext zu anderen Sachen gesehen muss und auch nicht so starr ist, sondern sich ja auch von Tag zu Tag verändern kann.
Absolut. Ihr habt beide studiert, du Miriam, du promovierst gerade. Wir sind ja beide bei ELIS.
Genau.
Ja, auch bei ELIS. Ich bin allerdings noch nicht bei der Promotion angelangt, sondern noch im Master. Wie ist denn eure Erfahrung eigentlich so als Jüdinnen im universitären Umfeld? Wie war das für euch?
Ja, mir eine loaded question, würde ich sagen.
Ja, so ist das hier bei mir.
Also meine Erfahrung ist, dass es zum Teil schon schwierig ist, als jüdische Person an der Universität. Also ich meine, Universitäten sind in Deutschland oder in Europa generell ja sehr weiße Institutionen. Und mein Eindruck, je weiter man so im Akademischen aufsteigt, desto weißer wird es auch, also desto weniger BIPOC sind vertreten. Aber ich denke, dass man so einen Unterschied machen kann zwischen so Forschung und Campusleben, wo ich denke, dass zum Beispiel in den USA und den UK, also ich habe auch zum Teil in London studiert, für Jüdinnen und Juden nochmal schwieriger ist als in Deutschland, wenn es um Antisemitismus auf dem Campus geht. Und da sehe ich zum Beispiel auch die Arbeit, die hier die Jüdische Studierendenunion macht. Aber so gerade in den Bereichen, in denen ich mich verorte, also politisch, aber auch was mein Forschungsinteresse angeht, so Links, Postcolonial Studies, Gender Studies, Critical Race Theory und so weiter, ist es leider tatsächlich oft so, dass Antisemitismus reproduziert, verharmlost oder einfach ignoriert wird. Und so einen richtigen Umgang habe ich damit auch noch nicht gefunden.
Ist es so, dass du dann, wenn du das sozusagen erlebst und dem irgendwie beiwohnen musst, dass du dann findest du dann, also hat sich da was verändert, auch seit ihr das zusammen macht, dass du zum Beispiel vielleicht mehr nochmal so Worte dafür findest und so die Kraft hast, dann dagegen anzuargumentieren oder hältst du dich zurück? Wie ist so deine, wie verhältst du dich sozusagen dann in solchen Situationen?
Ich glaube, das ist unterschiedlich so kontextgebunden. Also ich merke schon, dass ich da so verschiedene Coping-Strategies habe. Also zum Beispiel, dass ich ProfessorInnen oder andere WissenschaftlerInnen google, bevor ich ein Paper einreiche oder mich für eine Konferenz bewerbe und so weiter. Also einfach schon, um zu sehen, also den Namen der Person plus Israel plus Antisemitismus, BDS und so weiter, einfach um zu schauen, ob die Person irgendwie schon mal aufgefallen ist. Und ja, weil meistens kann ich davon ausgehen, also zumindest in den Bereichen, in denen ich arbeite,
in denen du dich,
dass Rassismus zum größten Teil ernst genommen wird, aber bei Antisemitismus kann ich mir da leider nicht so sicher sein. Ja, aber ansprechen tue ich es eigentlich fast immer, weil ich bin so eine Person, wenn ich das nicht anspreche, ist das so rent-free in my head für die nächsten Jahre, diese Situation. Deswegen mache ich das eigentlich fast immer, wenn ich so die Energie habe. Und ja, zum Glück hatte ich bisher an jeder Universität, an der ich bisher war, auch mindestens eine enge jüdische Bezugsperson, mit der ich mich austauschen konnte. An meiner letzten Uni habe ich auch eine POC-Hochschulgruppe mitgegründet. Das hat sehr geholfen. Und jetzt bin ich auch in einer Austauschgruppe mit anderen Promovierenden auf Color. Das finde ich auch sehr wertvoll. Oder wie du meintest, ja, ELIS als jüdisches Netzwerk zu haben. Das sind so Dinge, die einfach helfen können.
Ich hatte nämlich letztes Jahr, mich interessiert es auch für mich, weil ich hatte letztes Jahr ein Seminar, kritische Theorie, und habe dort eine Seminararbeit abgeben müssen und habe die zu Antisemitismus geschrieben und bin total schlecht benotet worden. Nein. Und hab dann und dann von einem, also es haben zwei zusammen gemacht, eine Professorin und ein Professor, und ich glaube aber, dass diese, also dass dieser Professor quasi meine Arbeit gelesen hat, nicht die Professorin, und weil er ist nicht deutschsprachig und er hat sozusagen dann auch die Begründung geschrieben und hat das immer antisemitischen Rassismus genannt.
Statt Antisemitismus.
Also, ja, er hat immer nur antisemitischen Rassismus gesagt. Und da dachte ich so, fuck, was mache ich jetzt eigentlich? Was ist das für ein... Also natürlich, also ich, wie gehe ich damit jetzt um? Was soll ich jetzt irgendwie... soll ich jetzt irgendwie Klage einreichen? Oder weißt du? Also da ist einem ja eigentlich alles klar, wenn das passiert.
Ja, das ist ganz schwierig, weil es sind ja auch so diese Machtstrukturen da, genau. Studierende mit ProfessorInnen und
ja. Ja, ich habe dann gesagt, ja, hier geschenkt, ist mir jetzt egal mit meiner Note, scheiß drauf. Aber das war wirklich so, wo ich so gedacht habe, krass. Also so, wie kann dem das passieren, oder? Also
ich glaube aber gerade im englischsprachigen Raum wird, es passiert das ganz oft, dass sozusagen Antisemitismus so unter Rassismus subsumiert wird, was aber komisch ist, weil dann wird trotzdem Antisemitismus, also dann wird ja gesagt, man ist gegen Rassismus, aber Antisemitismus wird trotzdem nicht angegangen. Und das ist eher sowas, was ich merke, eher so in dem deutschsprachigen Raum, so das Stand der Forschung, dass Antisemitismus als was Getrenntes von Rassismus angesehen wird. Also ich meine, wir bei der Initiative sagen so, Antisemitismus und Rassismus sind an sich getrennt, weil sie eben mit unterschiedlichen Machtstrukturen operieren, aber trotzdem sind das natürlich verbundene Phänomene. Jetzt nicht in, also nicht nur, weil es eben so in der Realität von ganz vielen Menschen auch verbunden ist, sondern weil es gibt eben so bestimmte rassifizierende Prozesse, die eben beide Formen verbinden.
Ja, aber es gibt eben trotzdem auch große Unterschiede. Und wenn, ich finde, wenn jemand sozusagen terminologisch dafür sorgt, dass es keinen Unterschied mehr gibt, dann spricht das natürlich auch für eine Position, weißt du, so?
Ja, voll.
Also das war so, da wusste ich sozusagen, ich komme da jetzt an meine, ich stoß, würde da jetzt argumentativ total an meine Grenzen stoßen. Also ich krieg den dazu, also weil wir sozusagen, er spricht ja so, also er spricht mir diese Erfahrung ab. Wie soll er, also, weißt du, wie soll ich das jetzt argumentieren, wenn er eigentlich diese singuläre Erfahrung mir schon abspricht? Aber ich will gar nicht über meine schlechte Note so lange sprechen. Ich fand es nur so, also ich fand es so interessant, weil ich bin ja eigentlich schon so groß und so alt und merkte dann und bin aber jetzt eben wieder an der Universität und merkte, ja, wow, ich weiß gar nicht, was ich jetzt tun soll. So, und ich war noch nicht bei ELIS, das war letzten Sommer. Also ich bin jetzt erst seit Oktober bei ELIS und vielleicht wäre das jetzt sozusagen so ein Moment gewesen, wo ich mich irgendwie, weiß ich nicht, wo da hätte ich also habe wirklich wusste nicht, wo ich mich jetzt beraten lassen soll, was ich jetzt eigentlich tun kann, wie ich eigentlich darauf reagieren soll. So, da war ich so ein bisschen. Und deswegen diese Frage an euch auch, weil mich das interessiert, wie geht ihr dann damit um? So, ja, also ich war einfach ultra lange nicht mehr an der Universität, also es ist jetzt 7 Jahre her, ja, und da hat sich einfach in den letzten 7 Jahren auch wirklich total viel verändert.
Also ich glaube, so zu meinem Wissensstand leider so richtige Beratungsmöglichkeiten für solche Fälle, die auch diskriminierungssensibel sind, habe ich bisher auch noch nicht erlebt. Und also in meiner akademischen Laufbahn leider, und das ist vielleicht auch sehr bezeichnend, was so Situationen in Universitäten für Menschen, die von Antisemitismus und oder Rassismus betroffen sind, bedeutet. Mhm.
Ja, und ich glaube, es ist auch eine richtig krasse Erfahrung einfach, wenn man gleichzeitig über etwas schreibt, von das einen irgendwie auch so betrifft und angeht, weil ich habe da auch total lange so mit überlegt. Ich werde jetzt meine Masterarbeit so mit dem Fokus, ich muss das noch so ein bisschen ausformulieren, aber so jüdische Medienrepräsentationen schreiben. Und ich war wirklich so lange am Überlegen, okay, soll ich das wirklich machen? Weil natürlich muss ich mich dann irgendwie zusätzlich zu der anderen Arbeit, die ich mache, so jeden Tag irgendwie auch mit so antisemitischen Darstellungen auseinandersetzen. Aber sonst dachte ich dann wieder so, okay, ich mache das eh. Und das ist auch ein Thema, das wichtig ist. Und ich finde es irgendwie, gerade wenn ich jetzt aus, von so einer Betroffenheitsperspektive in so eine ExpertInnenrolle gehe, dann gibt mir das also irgendwie auch so voll Kraft, damit zu arbeiten. Mhm. Und ist irgendwie auch dann so voll die wichtige Erfahrung. Und das ist ja auch so ein bisschen, also wir halten ja auch ganz viele Vorträge an irgendwie Unis oder bei Asten oder bei irgendwelchen Referaten von Unis. Und da merke ich eben auch, dass da, also wie Miriam auch gesagt hat, gerade in dem Bereich, in dem wir uns bewegen, wirklich nicht so viel Wissen über Antisemitismus da ist. Mhm.
Mhm. Und Erfahrungswissen dann auch gar nicht anerkannt wird.
Hm. Ja. Ja, es ist echt, auf jeden Fall war das so eine ganz schräge, es war irgendwie ganz schräg, auf jeden Fall. Mhm. Sagt mal, was glaubt ihr denn so im Moment, welche Probleme? Wir hatten ja gerade, was war gestern? Schüsse auf die Synagoge in Bochum. Oder es war doch Bochum jetzt, ne?
Ja.
Hast du das irgendwie mitgekriegt oder wie seid ihr damit umgegangen oder wie war das jetzt für dich eigentlich?
Ich habe das nur mitbekommen. Es war ja auch erstmal sehr wenig in der Presse und auch in der überregionalen Presse, glaube ich, bis heute auch sehr wenig. Ich habe es mitbekommen durch eine Freundin, die in einer Antifa-Telegram-Gruppe einer Lokalen ist und mir dann das ja geschickt hat. Und es gab dann eine Soli-Kundgebungsveranstaltung, Demo. Und da bin ich dann auch gestern Abend noch. Mhm.
Welche Probleme und Gefahren seht ihr aktuell für jüdisches Leben in Deutschland? Sind das so Schüsse auf Synagogen? Was ist das? Was sind die Gefahren und die Probleme?
Also ja, natürlich sind irgendwie Schüsse auf Synagogen. Also es sind ganz viele von diesen, wie man es gerne genannt wird, Einzelfälle. Aber also ich sage es jetzt natürlich ironisch.
Ja, klar.
Das super krass ist und irgendwie auch so gefühlt, soweit ich zurückdenken kann, dass es sowas immer gab und auch wenn man, allein dass man immer, wenn man irgendwie in Synagogen geht, immer Polizeischutz ist und so weiter, das ist ja irgendwie keine Normalität oder kein, also blühendes jüdisches Leben, so wie unter welchen Bedingungen das stattfindet. Mhm. Und natürlich, also so eine Gefahr sind natürlich auch so wie krass sichtbar Antisemitismus bei den Protesten gegen Corona-Maßnahmen ist. Also ich weiß nicht, so ich bin da letztens auch so dran vorbeigegangen, als das so war. Also echt, das ist mir echt der Magen umgedreht, das eine ist davon so zu hören, aber das so direkt zu sehen.
Ja, ich glaube, diese Liste an Problemen und Gefahren für jüdisches Leben aktuell in Deutschland, das wäre leider eine ziemlich lange Liste. Mhm. Und das ist einfach, es geht von Terror, Mord bis zu Mikroaggression, Abhängigkeit vom Polizeischutz, gleichzeitig rassistische und antisemitische Chatgruppen bei der Polizei, die irgendwie gefühlt regelmäßig aufgedeckt werden. Also das Spektrum ist da auch sehr weit gefasst, von Lebensgefahr bis ja, Mikroaggression und Also auch 2021 ist Deutschland strukturell kein sicherer Lebensort generell für Jüdinnen und Juden. Und das ist einfach leider ein trauriger Fakt.
Mhm. Ich finde es, ich habe letzte Woche so einen Workshop gegeben in der Schule mit so einer Gruppe. Und dann waren wir auch an der Synagoge Frenkelufer in Berlin. Wir konnten nicht reingehen wegen Corona und haben draußen dann einen Freund von mir getroffen, der gerade zum Rabbi ordiniert wurde. Und dann haben die Kids auch so sofort so gefragt, was ist denn los hier? Warum steht da Polizei? Und ich finde das so super interessant, weil natürlich, weil das sind immer so die ersten Fragen, die so kommen. Warum steht denn da? Warum braucht ihr denn immer Polizeischutz? Was soll denn das? Und das ist wie so eine Diskrepanz zu dem, was ja die ganze Zeit passiert, so als würde das in den Köpfen immer gar nicht ankommen. Also in den Köpfen von der Mehrheitsgesellschaft, ne? Also sozusagen von nicht-jüdischen Deutschen, dass da halt ständig eigentlich irgendwie was passiert. Was glaubt ihr, woran liegt das, dass da irgendwie so eine Diskrepanz ist, dass man so gesehen wird, als würde man unbedingt mit so Polizeischutz leben wollen, als wäre das irgendwie so ein, ihr müsst immer irgendwie so extra, weißt du, so sein. Und auf der anderen Seite passieren aber ja auch die ganze Zeit irgendwelche Sachen.
Also ich glaube einerseits, es gibt ja dieses so einen richtig krassen Antisemiten-Stereotyp, beziehungsweise das ist es ja, wie Antisemitismus ist aufgebaut wird, dass irgendwie so getan wird, als wären Jüdinnen und Juden oder das, was man irgendwie denkt, Jüdinnen und Juden sind, oft gibt es ja nicht mal diese richtige Vorstellung, irgendwie super privilegiert und hätten total viel Macht und würden alles kontrollieren, wären die Strippenzieher hinter allem. Und natürlich so diese Vorurteile, dass die brauchen irgendwie da ihre extra Wurst, natürlich in sowas mit reinspielen. Und ich glaube, was halt eben auch so ein Problem ist, dass nicht verstanden wird, warum es das gibt, weil, glaube ich, auch ganz viele Menschen oft so denken, es gibt keine Jüdinnen und Juden mehr in Deutschland oder
oder es gibt ganz viele. Also das ist so total schräg. Es gibt, also entweder gibt es nur noch 15 oder 15 Millionen.
Ja, stimmt. Das ist auch
das ist wirklich super. Also wenn man diese Frage, ich stelle diese Fragen auch immer in so Workshops mit Kindern und Jugendlichen und es kommt eben immer nur so, ja, vielleicht 1500 oder eben 15 Millionen. So, Deutschland.
Weil wir arbeiten ja auch alle verdeckt irgendwie so.
Ja. Das ist irgendwie so eine ganz komische, ja, es ist auf jeden Fall nicht, ist keine normale Zahl auf jeden Fall.
Aber das sagt ja auch vielleicht so aus, wie viel vielleicht auch im Schulunterricht über lebende jüdische Menschen gesprochen wird und wie wenig eigentlich und wahrscheinlich viel mehr über tote jüdische Menschen. Also nicht, mehr möchte ich nicht sagen, dass es nicht wichtig ist, über halt die Geschichte der Shoah und so weiter zu unterrichten, aber aktuelles jüdisches Leben war auch bei mir in der Schule gar kein Thema.
Auch so eine richtig krasse, also was heißt krasse Story, irgendwie ist es, also ich lache einfach drüber, weil das halt irgendwie so zeigt, wie es darum steht. Ich war irgendwie vor ein paar Jahren bei einem Seminar von der jüdischen, also mit einem Feminismus-Seminar von der jüdischen Studierendenunion in einer Arbeitsgruppe und da wurde irgendwie gefragt, ja, was wir so machen und dann haben wir ihm gesagt, so ja, wir sind hier von der jüdischen Studierendenunion. Und die haben das nicht geglaubt. Die dachten, jüdische Studierendenunion sind nicht jüdische Menschen, die sich irgendwie um einen erinnern an Jüdinnen bemühen. Also die sind auf die Idee gekommen, dass wir irgendwie selbst jüdisch sind. Und auch wenn es irgendwie so gefragt werde, so die Leute sind dann immer so, bist du, du weißt schon. Und also sprechen es dann einfach nicht aus, was ich irgendwie super awkward finde. Und ja.
Dieses Nichtwissen um jüdisches Leben und um lebende Juden, was ja sehr verbreitet ist, ist ja auch für jüdisches Leben eigentlich ein totales Problem und natürlich auch weitergehend irgendwie ja auch ein, jetzt nicht der Grund für Antisemitismus, aber du kriegst sozusagen den Antisemitismus natürlich nicht weg, wenn wenn es sozusagen auch keinen Kontakt gibt oder kein Interesse und Vorurteile überhaupt nicht abgebaut werden können. Und ich meine damit jetzt nicht, dass unsere Aufgabe irgendwie darin besteht, ihnen dabei zu helfen, Vorurteile abzubauen. Aber mich würde interessieren, so welche Erwartungen habt ihr an die deutsche Mehrheitsgesellschaft? Was würdet ihr euch als junge Jüdinnen wünschen, was auf der anderen Seite sozusagen passieren soll, damit ihr euch glücklicher, wohler, sicherer fühlt in diesem Land?
Also ich muss ehrlich sagen, also meine Erwartungen an die Mehrheitsgesellschaft sind so richtig low, richtig tief gesetzt, was wahrscheinlich auch so viel über meine Erfahrungen mit oder mein Bild von der Mehrheitsgesellschaft aussagt. Ich habe eher Erwartungen so an die Kreise und Communities, in denen ich mich so verorte, besonders im aktivistischen Bereich. Also da spielt für mich auch das Bild von Komplizinnenschaft oder Allianzen eine Rolle. Und ich denke, das war auch für Ina und mich zumindest zum Teil auch ausschlaggebend bei der Gründung von Jüdisch und Intersektional. Also dass es uns vor allem um diese Zielgruppe geht. Natürlich gibt es viele Dinge, die ich mir wünschen würde, die sich auch generell gesellschaftlich ändern. Aber ja, es wäre auch eine lange Liste wahrscheinlich.
Ja, ich glaube, ich finde es auch schwierig, direkt bei der Mehrheitsgesellschaft anzusetzen, weil da gibt es eben sehr viel, dass neben Antisemitismus auch so Rassismus, Sexismus, LGBT plus Feindlichkeit und so weiter, also eben ganz viele, dass das angegangen werden muss und ernst genommen werden muss. Aber ich habe das Gefühl, dass natürlich ich kann einen Wunschzettel schreiben, aber es sieht nicht so realistisch aus, dass sich das erfüllt. Deswegen versuche ich erstmal so in dem kleinen Bereich, in dem ich mich bewege, irgendwie was zu verändern, beziehungsweise mit der Initiative was zu verändern, dass zumindest wenn in der Mehrheitsgesellschaft oder gerade nicht alles, also stark untertrieben, nicht alles so rosig ist oder wirklich jetzt so, also richtig viel Gewalt passiert, dass es zumindest einen Raum gibt, so safer spaces, in die man sich zurückziehen kann, in dem man sich irgendwie empowered fühlt. Und das ist mir, glaube ich, wichtig, dass es erstmal solche Räume zu schaffen oder dafür einzustehen, dass es die gibt. Und das ist ja auch sowas, was wir mit Initiative machen. Ja.
Wir sind ja heute in diesem Podcast zusammen, der ja quasi initiiert wurde von dem Verein 2021, der einen großen Beitrag sozusagen zu diesem Festjahr beigetragen hat, nämlich diese 1700 Jahre jüdisches Leben auf deutschem Boden zu feiern. Und mich würde mal interessieren, und ich bitte euch da auch wirklich ehrlich zu sein, das könnt ihr machen, ne? Also was macht diese Zahl mit euch, wenn ihr die so hört, so 1700 Jahre jüdisches Leben und dass daraus jetzt so ein Festjahr geworden ist?
Also unbedingt so was, diese Zahl 1700 Jahre jüdisches Leben macht nicht unbedingt was mit mir. Also klar, ich finde es irgendwie an sich schon so voll krass zu überlegen, dass also wie gesagt, ich bin ja aschkenasische Jüdin aus Osteuropa, aber die aschkenasischen Jüdinnen, Juden sind ja auch irgendwann viele davon aus dem Mittelalter da, weil sie eben aus Deutschland vertrieben worden sind. Also haben sie vielleicht irgendwann meine Vorfahren mal in Deutschland gelebt vor 1700 Jahren, ist sehr wahrscheinlich. Aber das sagt ja auch so vieles darüber aus, dass es irgendwie so viele Migrationsbewegungen gibt, die man vielleicht nicht unbedingt alle nachvollziehen kann. So, warum ist das passiert? Das ist ja nicht aus Spaß passiert, sondern weil es irgendwie in dieser Geschichte so viele irgendwie Antisemitismus, Pogrome, Vertreibungen gab. Das heißt, ja, also wirklich irgendwie was machen tut das jetzt nicht unbedingt mit mir. Auch wenn ich es interessant finde zu überlegen, welche Geschichte dahinter steht.
Und bei dir, Miriam?
Ja, also ich würde sagen, was es mit mir macht, auch nicht so viel, ehrlich gesagt. Also ich finde, das ist eine beeindruckende Zahl. Gleichzeitig denke ich auch, dass es, wenn wir davon ausgehen, dass es für jüdische Menschen größtenteils keine 1700 guten Jahre waren, hier, dann was bedeutet das? Und was bedeutet das, okay, es sind jetzt schon 1700 Jahre und wir sind immer noch, also jetzt auf die letzte Frage auch zurückgegangen, wir sind immer noch als jüdische Menschen, als Minderheit hier, die halt ja strukturelle Unterdrückung erfährt, Antisemitismus im Alltag gehört, also vielleicht auch so ein bisschen Wake-up-Call, 1700 Jahre und immer noch so.
Ja, voll. Aber ich denke auch immer so 1700 Jahre und keiner weiß irgendwas über jüdisches Leben, ne? Also ich meine, du kannst hier einfach mal so mit der Kamera und dem Mikro auf dem Alexanderplatz und da würden die basalsten Fragen nicht beantwortet werden können, ne? Also das ist so.
Ja.
Das ist schon krass einfach, ja. Und ich habe ja immer so die Hoffnung, dass zumindest, also ich meine, erreichen tut man ja sowieso nie alle und so, ja, aber dass zumindest so diese Kreise, wie bei so einem, weißt du, wenn man so einen Stein irgendwie so ins Wasser wirft, dass so diese Kreise, also dass der Kreis ein bisschen größer wird und Leute irgendwie erreicht, die dafür halt empfänglich sind und offen sind und sich darüber Gedanken zu machen, wie absurd schräg das ist, dass eben jüdisches Leben hier auf deutschem Boden seit 1700 Jahren existiert, aber man einfach überhaupt nichts dazu weiß. Und ich dann auch immer denke, es wäre so schön, wenn ihnen bewusst wird, dass die Antwort nicht darauf ist, ja, aber die Juden leben ja auch so zurückgezogen und verstecken sich die ganze Zeit. Das ist ja sozusagen immer die Antwort. Nein, ist das nicht aber auch ein bisschen eure Schuld?
Ja, das ist eine schlimme Antwort. Ja.
Oder? Aber es ist so ein Klassiker, oder? Findet ihr nicht?
Doch, auf jeden Fall.
Ja, voll. Oder so, ja, ich würde ja voll gerne mal eine Synagoge besuchen, aber das geht
aber
ja nicht.
Darf ich überhaupt rein? Ab
und genau. So weiter. Und ja.
Und ich sage dann auch immer, hä, klar kann man da reingehen. ja, also das sozusagen, das nicht in der bei der anderen Seite, also dass sozusagen so diese Schuld dann nicht immer so uns zugeschoben wird, sondern es wäre so schön, und es geht ja gar nicht um Schuld, ja, sondern dann einfach irgendwie so geguckt wird, ja, also vielleicht habe ich einfach irgendwie mich damit noch nie so richtig beschäftigt, so, ja, und klar, eigentlich kann ich das schon auch mal selber googeln oder so, oder mir bei Wikipedia vielleicht mal was durchlesen, surprise, ja, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kriege ja dann auch gerne mal irgendwelchen Nachrichten so, was ist eigentlich nochmal Chanukka oder wie ist das nochmal mit der Bat Mitzwa oder so, und wo ich dann immer so denke, hä, googelt es doch einfach.
Ja, voll, also gerade weil wir ja auch irgendwie, also wir heißen halt jüdische Intersektional, aber unser Fokus ist eben auf so Bildungsarbeit und Aktivismus, aber trotzdem kriegen wir ganz oft eben Anfragen, die sich gar nicht darauf beziehen, aber einfach alleine aus dem Grund, weil da Jüdisch steht.
Weil da Jüdisch steht.
Ja, müssen wir also auf Hebräisch übersetzen und am besten noch, ich weiß nicht, erklären, wo man das und das kaufen kann und irgendwie wirklich so theologische Fragestellungen beantworten. Und das ist ja, also ich weiß nicht, das finde ich super komisch, weil das ist ja nicht so, dass, also mir ist zumindest, dass ich voll gerne so mit meinen Friends irgendwie so jüdische Traditionen oder so teile und irgendwie dann an Chanukka irgendwie auch nicht jüdische Freundinnen einlade und wir irgendwie zusammen ins Essen und ich so erzähle so, ja, ich zünd die Kerzen an und jetzt essen wir das und das schmeckt voll geil, das ist so fertig. Und also es ist ja so voll, das kann ja total schön sein, aber eben nicht so komisch von anderen Menschen, die man am besten gar nicht kennt, so von
Fremden auch immer noch dann. Kommt das so dazu? Also ich glaube, diese Google-Antwort ist ganz gut. Einfach selber googeln, bevor man fremde jüdische Menschen Sachen fragt, die...
Ja.
Ja.
Also, wow, surprise. Sorry, we are so smart, dass wir auf diese Idee mit dem Google gekommen sind. Probiert es doch mal aus. Sagt mal, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was ja auch irgendwie so, was es so für Schwierigkeiten und Probleme gibt und so. Und ich würde aber gerne so zum Abschluss schon auch noch mal so optimistisch in die Zukunft blicken oder zumindest sowas so hoffnungsvoll. Und mich würde echt so interessieren, wie ihr euch, wir machen das jetzt utopisch. Mich würde quasi jetzt eure utopische Idee zu den nächsten, was weiß ich, so jüdisches Leben in Deutschland in 30 Jahren oder so, utopisch. Was wäre das, was für euch eine wunderschöne Utopie zu jüdischem Leben in 30 Jahren zum Beispiel?
In 30 Jahren finde ich echt schon krass angesetzt, so, aber so jüdische Utopie. Ich
50, an. Ina, irgendwas, nimm dir jetzt eine Zahl.
Ja. Ja, ich glaube, ich fand es einfach gut, wenn jede jüdische Person so das jüdische Sein so selbstbestimmt leben kann, ohne irgendwie komische Rückfragen und einfach auch so eine. Ich muss noch mal kurz überlegen. Sorry, das kam raus.
Miriam, kannst du schon deine Utopie formulieren?
Ich glaube, meine Utopie so, ja, ist schwierig, ist wirklich schwierig. Auch einfach, weil es so realitätsfern scheint, aber so eine Normalität, dass sich eine Normalität jüdischen Lebens auch in der Mehrheitsgesellschaft einspielt, dass jüdische Menschen nicht mehr als Fremde, nicht als so Aliens gesehen werden, sondern einfach, dass es normal ist, dass auch wir hier sind. Jüdische Utopie, in der sehe ich auch auf jeden Fall auch, dass Allianzen und Komplizenschaften mit anderen marginalisierten Gruppen gestärkt sind. Das sind so Faktoren, die ich in der Utopie sehe. Einfach normales, ein Leben, in Anführungszeichen normales Leben, für jüdische Menschen ein sicheres Leben. Mhm. Also wieder so ganz, wie man sieht, so ganz tief gesetzte Erwartungen, trotzdem auch im utopischen Denken bei mir.
Ich fände es auch wichtig, dass sowas wie jüdische Diversität sichtbarer wird. Einfach, dass irgendwie nicht über nicht-jüdische Menschen über die Köpfe von jüdischen Menschen hinweg entscheiden, was jüdisch ist und was nicht.
Was jüdisch und was nicht, ja.
Ja, und wer jüdisch ist und wer nicht, dass eben alle jüdischen so Richtungen anerkannt sind, ob patrilinear oder matrilinear, dass es alles selbstverständlich ist. Verschiedene, ich sag mal so, Bezüge zum Judentum, so aufgrund von Herkunft oder Diaspora, dass ob jetzt Mizrahi, Sephardi, Ashkenazi und so weiter, dass sowas einfach irgendwie sichtbarer wird und da auch so eine Selbstverständlichkeit dieser Diversität hineinkommt und das auch nicht irgendwie im Gegensatz zueinander steht, dass man irgendwie eine jüdische Identität hat, eine postmigrantische und so weiter, sondern einfach alles zusammengedacht wird.
Das sehe ich auch so als Aufgabe für jüdische Menschen und jüdische Communities, also dass das alles anerkannt wird, gleichwertig anerkannt wird und dass es auch eine innerjüdische Auseinandersetzung mit Themen wie Colorism oder Rassismus gibt.
Ja.
Ja.
Ich habe meinem Freund Josh, der jetzt Rabbiner ist, letzte Woche auch gesagt, ob man nicht einfach sozusagen jetzt selber eine neue jüdische Gemeinde gründet, weil sie haben ja sowieso ein Problem mit dem Mitgliederschwund. Wer will da schon Mitglied sein? Und man gründet einfach eine neue, die viel progressiver und viel offener ist. Und dann verschwindet die alte sowieso von alleine, weil vielleicht sogar mehr Mitglieder in der neuen Mitglied sind. Wisst ihr, was ich meine? Also so ein
Competition.
Ja. Yeah. Ja, warum nicht? Weil so ist das ja immer. Man gründet halt was Neues, weil das Alte will sich irgendwie nicht so richtig also renewen und anpassen an die Gegebenheiten. Also muss was Neues gegründet werden und dann verschwindet das Alte von ganz alleine.
Ich glaube, das ist so eine Pluralität irgendwie gut, dass zum Beispiel Leute, die irgendwie ein orthodoxes Judentum leben, dass auch, also dass das so ist ja auch, wenn das das Ding ist, finde ich das voll cool, dass sie das machen. Wenn, sage ich mal, ist jetzt nichts für mich, dass es irgendwie dann eine progressive Gemeinde ist, das sollte es auf jeden Fall mehr geben, mehr progressive Gemeinden, die auch so an politischen Prozessen und so teilnehmen. Das fände ich auf jeden Fall wichtig und ja.
Ja, das sehe ich auch so ähnlich. Also let me know, wenn diese Gemeinde gegründet wird. Ich komme.
Okay, ja, also ist schon, ist da so ein Interesse bei eurer Seite, so auf eurer Seite auch, könntet ihr euch das so vorstellen? Seid ihr in der jüdischen Gemeinde Mitglied?
Ich bin in keiner Gemeinde Mitglied.
Keine, nee, ich nehme mich auch nicht. Also ich kann ja sowieso nicht, aber Ina, ja, bist du Mitglied?
Ich bin tatsächlich Mitglied in der Gemeinde Düsseldorf, aber ich gehe da vielleicht so. Ich gehe da wirklich sehr selten hin und ja.
Zum Abschluss, gibt es noch irgendetwas, was ihr sagen möchtet, loswerden wollt? Einen letzten Satz, einen letzten Wunsch?
Ich überlege gerade, also ja. Auch neu ausgeschnitten werden. Ich überlege. Also ich glaube, ich hoffe, dass dass jüdische Menschen in Deutschland sie selbstbestimmt leben können und ich hoffe, dass sie sich auch vielleicht durch nicht nur unsere Arbeit, aber auch allgemein irgendwie, weil gerade habe ich das Gefühl, dass sich schon sowas verändert, dass es immer, dass irgendwie jüdische Projekte, jüdische Medien, dass es aktivistische Gruppen, dass sowas präsenter wird. Und ich hoffe, dass sich da auch viele Menschen irgendwie wiederfinden und irgendwie bestärkt fühlen, weil zumindest bei mir war das so, ich habe das irgendwie erstmal so einen Anstoß gebraucht, dass ich irgendwie so, bei mir war es halt eine feministische Identität mit einer jüdischen irgendwie verknüpfen konnte, in Verbindung bringen. Und ich hoffe, für alle, die das irgendwie möchten, man muss ja nicht unbedingt, nur wenn man in einer Gruppe angehört, irgendwie aktivistisch tätig werden, aber dass jede Person da irgendwie ihre Community findet, das hoffe ich.
Mhm. Cool.
Ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Also es sind sehr gute Schlussworte, Ina. Selbstbestimmtes jüdisches Leben. Ich hoffe, dass jüdische Menschen in Deutschland, die vielleicht auch nicht so viel Kontakt zu anderen jüdischen Menschen haben, den doch finden, sei es über so jüdisch-intersektional andere jüdische Gruppen, Elis, Keshet, was auch immer, weil ich das sehr wichtig finde, einfach als Selbstempowerment.
Cool. Ich danke euch viel, vielmals für dieses sehr schöne Gespräch und hoffe, dass wir uns irgendwann mal so in echt begegnen. Wir, Miriam, wahrscheinlich über Elis, vielleicht haben wir Glück, relativ.
Hoffentlich mal, ja.
Zeitnah nach Corona, wenn es irgendwelche wilden Elis-Abende gibt oder so. Ich habe keine Ahnung, vielleicht gibt es die ja. Ich bin mit Corona zu Elis gekommen, deswegen kann ich das überhaupt nicht beurteilen. Aber
ich auch.
Ach, ja. Du auch? Ja, also man sagt, es gibt auch wilde Elis-Abende. Also bis zum nächsten echten Post-Corona-Elis-Abend.
Ja, danke für die Einladung und ja, da freue ich mich drauf.
Danke. Gerne. Danke fürs Gespräch.
Bye bye, Ina. Ciao. Bye bye, Miriam.
Ciao.
Tschüss.